Heute bei «Apropos», die letzten israelischen Geiseln von der Hamas sind frei.
11:34 in the morning on this Monday in Israel. It is a historic day and you are watching history unfold.
Es sind emotionale Tage in Israel. Letzte Woche hat Donald Trump einen Durchbruch bei den Friedensverhandlungen verkündet. Seit dem Freitag sind die Waffen in Gaza still und am Montag sind die 20 noch lebenden israelischen Geiseln freigelassen worden.
All 20 living hostages now confirmed to have been released by Hamas.
We are covering a historic moment here in Israel because for the first time in 2 years, over 2 years, 738 days, Hamas holds no living hostages in its captivity for the first time.
Auch Donald Trump ist nach Tel Aviv gereist. Er inszeniert sich diese Tage als der grosse Friedensstifter und sagt, der Krieg ist vorbei.
This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God.
Kann man das heute wirklich schon so sagen? Wie ist die Geiselfreilassung abgelaufen? Wie geht es den Menschen nach 2 Jahren Geiselhaft? Und ist das alles wirklich so sehr dem Trump zu verdanken? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger und bei mir vis-à-vis ist der Christoph Münger, Auslandschef von Tamedia. Hallo Christoph.
Salut, Alexander.
Nimm uns kurz mit. Was ist heute in Tel Aviv passiert?
Ja, es war natürlich ein riesiger Tag in Tel Aviv, in Israel überhaupt, wo man gewusst hat, dass heute Montagmorgen die Geiseln zu sehr früher Stunde freigelassen werden von der Hamas. Es ist dann in 2 Abschnitten passiert, zuerst 7, glaube ich, und dann 13. Das sind die insgesamt 20 noch lebenden Geiseln gewesen. Fahrzeuge vom IKRK, vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, haben die Geiseln von der Hamas in Empfang genommen und haben sie dann über Grenzen nach Israel gebracht. Dort sind sie dann wiederum natürlich nicht gerade da vor die Massen getreten in dem Sinn, sondern haben zuerst können ihre Angehörigen, ihre Familie treffen. Sie sind natürlich medizinisch untersucht worden, sind verpflegt worden und die sind jetzt auch noch bis auf Weiteres abgeschirmt.
738 Tage waren sie in den Händen der Hamas. Jetzt sind alle 20 noch lebenden Geiseln freigekommen. Die Terrororganisation übergab eine zweite Gruppe mit 13 Geiseln vor wenigen Minuten an das Rote Kreuz. Heute Morgen hatte sie bereits 7 Männer freigelassen.
Irgendwie unvorstellbar, oder? Nach 2 Jahren in dieser Geiselhaft sind jetzt die freigekommen. Kann man etwas sagen zu ihrem Zustand und was sie jetzt erwartet?
Ja, was man bis jetzt konnte lesen, ist, dass sie in einem nicht allzu schlechten Zustand sind, aber eben, sie sind geschlagen worden, sie sind gefoltert worden. Ich meine, die Traumata, die sind ohne Zweifel sehr tief. Man muss sich vorstellen, es sind 2 Jahre gewesen. In diesen 2 Jahren haben sie wahrscheinlich nur sehr selten das Tageslicht gesehen. Sie sind ja in diesen Tunnel von der Hamas gefangen gehalten worden, die Menschen. Also, das wird auf jeden Fall Narben hinterlassen, die wahrscheinlich das Leben lang bleiben. Aber für da ist es definitiv zu früh, um etwas zu sagen, vor allem aus dieser Distanz.
Zurückgehen werden sollen ja nicht nur die noch lebenden Geiseln, sondern auch die verstorbenen Geiseln. Ist da schon etwas gegangen?
Nein, ich glaube, das verzögert sich noch. Aber Hamas hat da 27 Stunden Frist, offenbar gemäß dem Abkommen, um die 28 toten Geiseln, respektive die Überreste von diesen Leuten, den Israeli, können zu übergeben.
Vielleicht kurz zur Transparenz. Wir nehmen am Montag Nachmittag auf. Es ist also noch viel volatil, noch viel wird passieren. Im Gegenzug muss Israel ja fast 2'000 inhaftierte Palästinenser freilassen. Etwa 250 von ihnen sind zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt worden. Was weisst du über ihren Verbleib?
Ja, der Austausch hat jetzt auch angefangen. Also sie sind zum Teil freigelassen worden. Sie sind nach Ramallah gebracht worden. Die Israelis haben absolut verboten, dass grosse da Freudenempfänge geben sollen. Es ist sogar Tränengas eingesetzt worden. Das ist natürlich bei so vielen Leuten, kommen natürlich dann mehr Angehörige zusammen. Das ist klar, da besteht natürlich die Gefahr von Unruhe, von Manifestationen. Dem will man vorbeugen. Und 250, hast du gesagt, sind zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt worden. Also das sind, kann man sagen, das muss man sagen, das sind Terroristen, die haben wahrscheinlich Blut an den Händen, die kommen jetzt zurück, die können jetzt zurück. Dann sind sehr viele Palästinenser freigelassen worden, die während dem Krieg gefangen genommen worden sind. Das ist natürlich der Preis, den Israel muss zahlen. Das ist ja von den Zahlen her überhaupt nicht proportional, aber das ist einfach immer schon so gewesen in der letzten Zeit, wenn es zu einem Austausch von Gefangenen respektive Geiseln gekommen ist.
His Excellency Donald J. Trump to address the Knesset.
Thank you very much. Thank you. It's a great honor. Nice place. Very nice place.
Am Montag nach Tel Aviv gereist ist auch der amerikanische Präsident Donald Trump. Was hat er dir gemacht?
Das ist natürlich sein grosser Tag, oder? Er hat den Deal durchgeboxt, er hat darauf bestanden, er hat vor allem auch den Netanyahu nicht nur gedrängt, sondern wahrscheinlich fast gezwungen, dem Deal zustimmen. Auch bei seiner Rede in der Knesset hat er gesagt, Bibi, so nennt er ja den Netanyahu, seinen Kollegen, bei seinem Bubennamen in dem Sinn. Los, Bibi, du hast gewonnen, es ist gut, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Hören, als Wähler ihm nochmal versichern. Los, es ist jetzt schon richtig, dass man jetzt endlich aufgehört hat.
It's about time you were able to enjoy the fruits of your labor. Mr. Opposition Leader. I said he's a very nice opposition leader. I think. No, he's a nice man. Bibi, he's a nice man. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi.
Der Netanyahu hätte ja auch weitermachen wollen, um einem allfälligen Gerichtsverfahren zuvorzukommen. Also solange Krieg herrscht, muss er natürlich nicht vor Gericht. Und er hat ja einen Korruptionsprozess am Hals.
Aber wer die Rede von Donald Trump mitverfolgt hat, ist relativ lang gegangen. Sie hat auch sehr viel Selbstlob beinhaltet, kann man sagen.
I remember Hillary Clinton during a debate. She said, look at him, he's going to go into war with everybody. And actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars. And it seems to work. Seems to work.
Ja, gut, so kennen wir ihn ja. Also das ist jetzt nichts Neues gewesen. Aber an dem Tag, finde ich, hat er das Lob verdient. Und wenn er es auch selber noch formuliert, ist das so. Er hat natürlich wirklich das Trauma von den Israelis, vor allem jetzt, was die Geiseln betrifft, hätte er können stoppen, hätte er können beenden. Aber gleichzeitig haben auch viele Palästinenserinnen und Palästinenser gejubelt, dass jetzt der Krieg mindestens vorerst, so wie es aussieht, beendet ist. Hoffentlich bleibt es so. Von dem her ist es ein grosser Tag gewesen. Aber eben, ich meine, Bescheidenheit ist jetzt nicht eine Tugend, die Donald Trump besonders wichtig findet. Er hat gesagt, dass er da, dass er jetzt den 8. Krieg, den er beendet hat, man wissen, die 7 anderen, die er vor der UNO-Vollversammlung genannt hat, das ist nicht so weit her mit dem Beenden von diesen Kriegen. Wie auch immer, auch der Krieg würde ich jetzt noch nicht als beendet bezeichnen. Wir haben jetzt einen Waffenstillstand und wir hoffen, dass er hebt. Und wenn jetzt der Trump seine Macht ausnützt, und das ist wirklich seine Chance, finde ich, wenn er seine Macht ausnützt, um etwas Nachhaltiges auf die Beine zu stellen, was den Konflikt betrifft, dann ist es wirklich eine historische Leistung.
Mhm. Bevor wir vielleicht noch das kurz anschauen, was auch noch aufgefallen ist, in dieser Rede hat der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der Bibi, wie er ihn genannt hat, eigentlich so ein bisschen um Begnadigung gebeten für ihn.
Whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that?
Was heisst das?
Ja, da geht es um den Prozess, der ja angestrengt wird, von den Gerichten und natürlich von der Opposition gefordert wird. Da geht es um die Korruption, die ich am Anfang erwähnt habe. Und Netanyahu hat Angst, dass wenn seine Regierung auseinanderbricht, wobei ich glaube, so schnell wird die nicht auseinanderbrechen, aber wenn die auseinanderbricht, dann hat er die Immunität nicht mehr als Regierungschef und dann besteht natürlich die Möglichkeit, ihn vor Gericht zu bringen. Und da geht es um Korruption. Er ist nicht der erste israelische Regierungschef, der ins Gefängnis müsste. Ehud Olmert hat das auch schon müssen. Aber das will er natürlich um alles in der Welt vermeiden. Und der Trump gibt ihm jetzt da Schützenhilfe. Oder? Er tut sich ja gerne juristische Verfahren in anderen Ländern einmischen. Das hat er auch gemacht mit dem Bolsonaro in Brasilien. Und jetzt hat er da auch gesagt, also, tun den doch begnadigen. Der ist jetzt ein Kriegsheld, der hat den Krieg gewonnen. Und der gehört nicht vor Gericht.
Du hast vorhin gesagt, es ist der grosse Tag, wo der Trump auch in der Knesset so zelebriert hat. Interessant war auch, wie viel ihm zugejubelt worden ist. Oder auch der Parlamentspräsident Omir Ohana hat ihn den besten Freund, den Israel je im Weissen Haus hat, genannt. Und ihm ist versprochen worden, dass man ihm den Friedensnobelpreis dann schon noch ermöglicht.
I hereby announce that together with our good friend, Speaker of the House, Mike Johnson, we will rally speakers and presidents of parliaments from around the world to submit your candidacy for the Nobel Prize, Peace Prize, next year. There is no one more deserving than you, President Trump. No one.
Steht ihm die Rolle als Friedensstifter auch wirklich zu?
Ja, heute steht ihm sie zu, finde ich. Also er hat wirklich da etwas erreicht. Und zwar, weil das im Gegensatz zu vielen amerikanischen Präsidenten, ich erinnere an alten Bush, aber auch an Obama oder an Joe Biden, er hat sich nicht davor gescheucht, den Netanyahu wirklich unter Druck zu setzen. Wir wissen nicht, mit was er ihm droht hat, aber er hat das sicher sehr deutlich gemacht. Er hat es gewagt, den Netanyahu unter Druck zu setzen und zu sagen, es ist jetzt gut mit dem Krieg, jetzt wollen wir da mal einen Punkt machen. Man sieht es an dem und dort, wo ich das gehört habe, bin ich wirklich hellhörig geworden. Er hat ja den Netanyahu auch dazu verpflichtet, dem Emir von Katar anzuläuten und sich für den Angriff in Doha, wo sie die palästinensische Führung dort im Exil angegriffen haben, sich für den Angriff auf Doha zu entschuldigen, währenddem der Trump nebenan gehockt ist. Also man hat wirklich wie einen kleinen Schulabub behandelt. Und wo ich das gehört habe, da hat es in dieser Form bis jetzt noch nicht gegeben. Der Netanyahu hat dann irgendwie offenbar realisiert, dass natürlich die Abhängigkeit von Israel gegenüber den USA ist umfassend. Also vor allem natürlich, was die Sicherheit betrifft, Stichwort Krieg gegen den Iran, wo die Amerikaner eingegriffen haben, um das Atomprogramm zu zerstören. Die Israelis sind extrem auf die USA angewiesen, vor allem jetzt natürlich in der jetzigen Phase. Und wenn der Trump, wir wissen nicht, wann er mir irgendwie gesagt hat, wenn du jetzt da nicht mitmachst, dann überlege ich mir auch, inwiefern wir uns noch engagieren sollen. Aber da ist natürlich Israel in einer Stachabhängigkeit und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Trump das jetzt ausgenutzt hat. Die Rede in der Knesset heute ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Sie redet vom Triumph und er hat gesagt, Netanyahu ist ein riesiger Kriegsheld, ein riesiger Regierungschef, der Beste, den Israel je hatte und so weiter und so fort. Da tut man natürlich jetzt die Rhetorik bemühen, um eigentlich Geschichtsschreibung schon zu prägen und nicht, dass andere dann dominiert, dass man nicht, dass irgendjemand kann sagen, ja, die Amerikaner haben die Israelis mehr oder weniger gezwungen, den Gaza-Krieg jetzt zu beenden.
Mhm. Was man die Tage auch gelesen hat oder auch gehört hat, sind Befürchtungen, dass der Trump dann doch auch wieder das Interesse könnte verlieren, den Prozess dann auch längerfristig mitzuziehen. Was schätzt du ein? Was ist für das wichtig?
Sehr schwierig zu sagen. Also es wäre natürlich gut, wenn er jetzt wieder am Ball bleiben, vor allem, wenn er auch die Araber an der Stange behalten, wenn er weiterhin wieder Druck auf Israel setzen, also dass er sagt, wir müssen jetzt da etwas Langfristiges machen. Es wäre natürlich gut, wenn man wirklich den Konflikt mal könnte in neue Bahnen lenken, nach Jahrzehnten von einem Kreislauf der Gewalt. Trump ist nicht dafür bekannt, dass er sehr lange am Thema dran bleibt. Aber wer weiß, vielleicht ist es jetzt einmal anders. Ich meine, man hat jetzt wirklich das Gefühl, es bietet sich eine Chance. Und auch langjährige Beobachter, wie eben der Reinhard Schulze aus Bern, der gesagt hat, er hätte noch nie so das Gefühl gehabt, wie jetzt, dass allenfalls doch der Konflikt zwischen Israeli und Palästinenser um Frieden und Land, der seit Ewigkeit scheint anzudauern, dass man den jetzt einmal lösen kann.
Gleichzeitig wird ein Name immer mehr genannt, Jared Kushner, der Schwiegersohn von Trump. Kann es möglich sein, dass er dann die Rolle so ein bisschen übernehmen würde?
Selbst glaube ich weniger. Er hat eher jetzt eine wichtige Rolle gespielt als Mediator. Es ist darum gegangen, dass man die Araber ins Boot holt, weil die Araber haben Druck aufgesetzt auf Hamas, oder? Die haben Hamas finanziert lange Zeit oder mitfinanziert zumindest. Und der Kushner ist hervorragend vernetzt in Saudi-Arabien, ist offenbar ein Intimus von Mohammed bin Salman, dem Kronprinz im Saudischen. Und wir haben ja die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, wo natürlich auch das Geschäftsinteresse ganz im Sinn von Donald Trump war und von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der in dem Bereich tätig ist. Dann ist das Massaker von der Hamas am 7. Oktober 2023, wo natürlich dann eine ganz neue Zeit eingeleitet hat und dann mit allen Konsequenzen, die wir jetzt zwei Jahre lang gesehen haben. Und jetzt hofft natürlich auch der Trump, und das ist mit der Motivation, dass er sich so engagiert jetzt in dieser Sache, dass es wieder eine Annäherung gibt zwischen Israel und den Saudis. Weil um können mit den Saudis Geschäften, muss der Frieden zwischen Israel und den Palästinensern irgendwie halten, weil sonst steigen die Saudis da nicht ein mit den Amerikanern, bin ich mir sicher.
Vielleicht noch ein bisschen über den Nahen Osten raus. Dass ausgerechnet der US-Präsident den Friedensprozess anstoßen konnte, das stürzt die Linke gerade im Westen schon auch in ein ziemliches Dilemma, oder?
Ja, da kann ich nur empfehlen, sie sollen einen realistischen Blick auf die ganze Sache hinnehmen, weil der einzige amerikanische Präsident kann Druck ausüben auf Israel. Also, sie sind der Waffenlieferant, sie sind der Garant für die Sicherheit von dem kleinen Land. Sie können Einfluss nehmen. Alle anderen, Chinesen oder der Putin oder die Europäer, wer auch immer, das geht nicht. Das sind mehr Appelle, die sie abliefern. Man kann ein bisschen wirtschaftlich Druck machen, aber letztlich beeindruckt das Netanyahu nicht sonderlich. Wirklich die Amerikaner sind, die Friedensgarant und die engste Verbündete, die Einfluss nehmen kann. Und eben, wie gesagt, also, wenn man das Gefühl hat, es könnte irgendwie anders laufen, dann schätzt man das falsch ein. Und der Donald Trump, ich habe es vorhin schon gesagt, anstatt die eigene Demokratie, die heilige USA auszuhöhlen, soll er sich dafür einsetzen, dass jetzt da im Nahen Osten wirklich vorwärts geht mit dem Friedensprozess. Und dem freut das dann sicher auch die Linke wieder.
Schauen wir noch kurz auf Gaza. Vereinbart in der ersten Phase des Friedensplans ist auch, dass sich die israelische Armee zu einem Teil zurückzieht. Irgendwann soll sie komplett abziehen. Was erwartest du diesbezüglich?
Ja, da haben wir keinen klaren Zeitplan. Ich bin nicht so sicher, wie schnell das denn das wird gehen. Also das ist alles ein bisschen schwammig. Ich bin ziemlich sicher, die Israelis werden auf der Pufferzone bestehen im Gazastreifen. Die Frage ist ein bisschen, wie gross das die ist. Sind das ein paar hundert Meter? Sind das Kilometer? Es hängt natürlich auch davon ab vom Verhalten der Hamas. Wenn die plötzlich wieder ein paar Raketen aus dem Keller holen und irgendwo nach Israel abschiessen, ist es dann relativ schnell wieder vorbei mit dem Friedensabkommen. Also sagen wir mal Waffenstillstand, ein Friedensabkommen ist es noch nicht. Es ist ein bisschen wait and see, wo wir da drin sind. Man kann hoffen, dass das jetzt hält, aber wir werden es sehen.
Abhängig vermutlich auch von einem weiteren Teil dieser Vereinbarung, nämlich die komplette Entwaffnung der Hamas. Israel will ja durchsetzen, dass die Hamas keine Rolle mehr spielt. Haltest du das für realistisch?
Ich finde, es muss Ziel sein, dass die Hamas keine Rolle mehr spielt. Wie realistisch das ist, wird man sehen. Ich glaube, da könnt die Araber eine wichtige Rolle spielen. Also die Saudis, Katar, Türkei auch, neben den Arabern, weil sie haben direkte Drähte zu der Hamas und sie sollten denen jetzt wirklich klar machen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Und in dem Abkommen besteht die Möglichkeit von einem freien Geleit. Also immerhin, sie können sich nach Katar oder wo auch immer zurückziehen. Und das muss schon das Ziel sein, weil die Hamas sagt mir, die hat den Krieg geführt gegen Israel. Aber sie hat nicht nur Krieg geführt gegen Israel, sondern seit bald 20 Jahren ist das eine sehr rigide Diktatur. Also die Palästinenserinnen und Palästinenser leiden wahrscheinlich am meisten unter der Hamas. Also sie haben jetzt die Folge von dem Massaker, das die gemacht haben, am 7. Oktober, haben sie jetzt 2 Jahre lang getragen. Und man weiß, wie schlimm das ist. Die Rede ist von mehr als 60'000 Toten. Also es ist den Palästinenser zu wünschen, dass die Hamas-Herrschaft jetzt endet. Das ist eine Diktatur. Also auf dem Demokratieindex hat die Hamas 10 Punkte von möglichen 100. Oder? Also das ist tiefer als Iran oder sogar Nordkorea.
Diese Menschen im Gazastreifen, die unter anderem unter einer Hungersnot leiden, wo es schon lange heisst, die humanitäre Hilfe kommt zu wenig an, denen sind mehr Hilfslieferungen versprochen worden. Kommt die Hilfe schon an, kann man das schon sagen?
Ja, also man sieht zumindest Fernsehbilder, wo die Lastwagen hinfahren, aber da braucht es natürlich jetzt sehr viel. Wenn man die Bilder sieht, das ist schon apokalyptisch, wie es aussieht in dem Gazastreifen. Da haben die Israelis wirklich alles kaputt geschossen, hat man den Eindruck. Und das wieder aufzubauen, das wird lang gehen, Jahre. Es wird viel Geld brauchen, aber das Geld ist rum. Das Geld ist am Golf, liegt das Geld umeinander. Also jetzt müssen sich halt die Länder, wäre es gut, wenn sie sich auch wieder einsetzen, die Europäer werden sicher auch mitmachen. Aber es braucht jetzt schon das Engagement von den reichen Golfstaaten. Die Hilfsgüter, die sie jetzt gerade zuerst brauchen, ich denke, das wird schon anlaufen. Und da muss man auch Israel dazu anhalten, dass jetzt die Grenzposten aufmachen, dass die Lastwagen jetzt ziehen können.
Genau, du hast schon die Bilder erwähnt vom zerstörten Gazastreifen, aber auch von Zehntausenden von Palästinenserinnen und Palästinensern, die so in den Norden aufpilgern mit Sack und Pack durch die Ruinen durch. Was bedeutet die erste Phase vom Friedensabkommen für diese Menschen?
Ja, es war sehr eindrücklich, oder? Also die Palästinenserinnen und Palästinenser sind ja mal, haben sie in den Süden ab, haben sie dann in den Norden nur müssen, also hin und her und her und hin, sind sie dann kommen angejagt worden in dem Gazastreifen. Jetzt gehen sie heim und gehen schauen, ob noch etwas stirbt vor ihrem Haus. Also das sind schon sehr, sehr, sehr schwierige Zustände, das sind schlimme Schicksale. Aber eben, ich glaube, man muss jetzt wirklich versuchen, möglichst schnell diesen Leuten zu helfen, ihnen beizustehen, weil sonst hat die Hamas nach einem Lichtspiel die wieder für sich zu gewinnen und weil sie einfach können natürlich auf diese Rede zeigen und sagen, die haben es kaputt gemacht und wir mit dem nichts zu tun. Darum ja, ist jetzt die internationale Gemeinschaft wirklich gefordert und darum wäre es wirklich nicht gut, wenn der Donald Trump sich jetzt im nächsten Projekt würde zuwenden und sich nicht mehr um die Middle East kümmern. Er soll sich jetzt weniger um die Nationalgarde in Chicago bemühen, sondern wirklich schauen, dass da im Nahen Osten, im Gazastreifen in Israel, dass da etwas Nachhaltiges entsteht.
Jetzt zum Schluss. Ich glaube, ich habe noch selten so manches Wort optimistisch gelesen wie in den letzten Tagen und ich tue es jetzt trotzdem mit Runde werfen. Wie optimistisch bist du, Christoph, dass jetzt das zu einem längerfristigen Frieden kann führen kann, was da passiert?
Also im Zusammenhang mit dem Nahen Osten Optimismus entwickeln, finde ich eine ausgesprochen waghalsige Angelegenheit. Also ich finde, wir müssen jetzt immer, finde ich, besser realistisch bleiben. Realismus ist der, dass wir jetzt einen Waffenstillstand haben. Und es wäre schön, wenn das entsprechend weitergeht. Aber ich mag mich erinnern, Anfang des 90er Jahre mit dem Oslo-Prozess hat man das Gefühl gehabt, ja, jetzt kommt es da, jetzt ist es vorbei dort. Und dann nachher, irgendwann ist die Intifada losgegangen und Arafat hat dann dort auch noch mitgemacht. Dann ist wieder vorbei gewesen, der Rabin ist ermordet worden von einem extremistischen Siedler in Israel. Also, es gibt auf beiden Seiten, auf der israelischen Seite wie auf der palästinensischen Seite, haben wir nach wie vor extremistische Kräfte. Und die extremistischen Kräfte, also sprich Hamas-Anhänger, sprich Anhänger von diesen rechtsextremen Parteien, die in der Koalition sind mit dem Netanyahu, die haben immer noch Maximalforderungen und die können natürlich, je nachdem, wie sie sich verhalten, können sie natürlich jeglichen Friedensprozess wieder torpedieren, sabotieren. Und das ist sehr ein zartes Pflänzchen, das da zwischen den Ruinen jetzt ein bisschen führen schaut. Und das ist schnell wieder kaputt. Und darum wäre es gut, wenn wir dem schauen würden und nicht anfangen, grosse Friedensfantasien zu entwickeln.
Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch und die Einordnungen.
Danke dir.
Das war es, die nächste Folge von «Apropos». Ich habe geschwätzt mit Christoph Münger, unserem Auslandschef. Und wer sich noch mehr möchte vertiefen in die Analyse zu dem Tag in Israel, aber auch Eindrücke bekommen von dieser Rückkehr von diesen 20 noch lebenden israelischen Geiseln, dann verlinken wir gerne noch einige Artikel verlinken in den Shownotes. Produziert hat die Folge Noah Fendt und die nächste, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.